Das Kind, das sich weigert, den Zügeln seines Vaters zu gehorchen, zeugt von der Einmaligkeit menschlicher Fähigkeiten. Ich werde nicht das sein, was mein Vater war. Ich werde weder seinen Gesetzen folgen, noch an das glauben, was er glaubte. Meine menschliche Kraft erweist sich darin, meine eigene Wahl zu treffen, was ich glaube und nicht glaube. Was ich sein will und was ich nicht sein will. Leto Atreides II., die Hark al-Adda, Biografie.
Pilgerfrauen tanzten zu den Klängen von Trommeln und Flöten auf dem Tempelvorplatz. Sie trugen keine Kopfbedeckung, hatten Bänder in den Haaren und ihre Kleider waren dünn und verbargen wenig. Ihre langen Haare wirbelten. Aliyah beobachtete die Szene von ihrem Tempelhorst aus. Sie fühlte sich gleichzeitig angezogen und abgestoßen. Der Morgen hatte bereits vor einiger Zeit begonnen und überall stieg der Duft des Gewürzcafés auf, den die Händler im Schatten der Arkaden feilboten. Bald würde sie hinausgehen und Fadaten begrüßen, ihm die offiziellen Geschenke übergeben und sein erstes Zusammentreffen mit Ghanima besprechen. Es würde alles nach Plan verlaufen. Ghanima würde ihn töten und in der anschließenden Verwirrung würde nur eine Person darauf vorbereitet sein, die Stücke einzusammeln. Die Marionetten tanzten, solange man an den Fäden zog. Stilgar hatte Agarvis getötet, wie sie es sich erhofft hatte. Und Agarvis hatte die Entführer genau zu der Jedida geführt, ohne etwas davon zu ahnen, dass sie sich an seine Fersen geheftet hatten. Der winzige Signalgeber, der in den neuen Stiefeln, die sie ihm geschenkt hatte, versteckt war, hatte ganze Arbeit geleistet. Stilgar und Irulan warteten in den Tempelkerkern. Vielleicht würden sie sterben. Vielleicht konnte man sie aber auch auf andere nützliche Arten einsetzen. Es tat niemandem weh, wenn sie noch etwas wartete. Sie registrierte, dass die Städter die Pilgerfrauen eingehend musterten. Ihre Blicke waren abschätzend und ungeniert. Die grundsätzliche Gleichheit der Geschlechter, die in der Wüste üblich war, hatte sich in den Städten verwischt. Auch dies entsprach dem Plan. Man musste soziale Unterschiede schaffen, um die Fremen aufzuspalten und dadurch allmählich zu schwächen. Aliyah konnte die unterschwellige Veränderung in der Art der Blicke, die die Städter den Fremdweltlerfrauen zuwarfen, beinahe körperlich spüren. Sollen sie zusehen, ihr Bewusstsein mit Gafla beschäftigen? Da die Jalousien vor Aliyahs Fenster hochgezogen waren, konnte sie bereits den Anstieg der Hitze spüren, der in dieser Jahreszeit mit dem Sonnenaufgang begann und am Spätnachmittag zum Höhepunkt gelangen würde. Die Temperatur auf dem Steinboden des Vorplatzes musste noch viel höher sein. Obwohl sie den Tänzerinnen arg zusetzte, bewegten sie sich leichtfüßig dahin, beugten ihren Körper, schwangen die Arme und wirbelten mit den Haaren. Sie hatten diesen Tanz Aliyah, dem Schoß des Himmels, gewidmet, wie man ihr berichtet hatte. Die Beraterin schien nicht sehr erfreut darüber gewesen zu sein, dass er ausgerechnet von den Frauen der Fremdweltler vorgetragen wurde, die für ihre losen Sitten bekannt waren. Die Frauen stammten von X, wo es immer noch Leute gab, die sich mit verbotenen Wissenschaften auseinandersetzten. Aliyah rümpfte die Nase. Diese Frauen waren ebenso ignorant, abergläubisch und hinterwäldlerisch eingestellt wie die Wüstenfremen. Und genauso wie die spöttische Beraterin, die zu ihr gekommen war, um sich einzuschmeicheln. Weder die Beraterin noch die Xianer selbst wussten, dass X lediglich in einer längst vergessenen Sprache eine Zahl darstellte. Vor sich hin lächelnd dachte Aliyah, sollen sie nur tanzen. Die Tanzerei nahm ihnen die Energie, die sie sonst vielleicht anderweitig eingesetzt hätten. Ein Aufschrei aus vielen Kehlen übertönte plötzlich die Musik. Die Tänzer verpassten einen Schritt, gerieten aus dem Takt und wandten sich in Richtung auf das große Tor um, an dem eine Gruppe von Menschen aus Pflaster stürzte, als hätte sie ein meterdicker Wasserstrahl umgeworfen. Aliyah starrte der eindringenden Welle entgegen. Erst jetzt verstand sie, was die Leute riefen. Der Prediger. Dann erst sah sie ihn. Die erste Welle spülte ihn auf den Platz. Eine seiner Hände lag auf der Schulter seines jungen Führers. Die letzten Pilgerfrauen stellten jetzt ihre Bemühungen, den Tanz wieder aufzunehmen, ein und zogen sich auf die Terrassenstufen zurück. Das Publikum schloss sich ihnen an. Aliyah verspürte die Ehrfurcht der Leute und in sich selbst nichts als Furcht. Wie konnte er es wagen? Sie wollte sich umdrehen und die Wachen rufen, aber dann unterließ sie es doch. Die Menge hatte den Vorplatz bereits gefüllt. Es würde unklug sein, sie gegen sich aufzubringen, wenn sie sich dazu entschieden hatte, den Worten des Blinden zu lauschen. Aliyah ballte die Fäuste. Der Prediger. Was hatte Paul vor? Für die Hälfte der Bevölkerung war er nichts weiter als ein verrückter Wüstenbewohner, aber er stand deswegen unter ihrem Schutz. Die anderen hingegen flüsterten in den Basaren und Läden, er sei Muad'Dib. Würde das Mardinat ihm sonst erlauben, derart ketzerische Gedanken zu äußern? In der Menge befanden sich Flüchtlinge, Leute, die ihre Sieges verlassen hatten und deren Roben nur noch Fetzen waren. Es würde nicht ungefährlich sein, sich dort unten aufzuhalten.